Liebe Zuhörerschaft vom Radio Chico, es ist mir eine Lebensfreude, euch zur Eröffnung von unserem Themenprojekt zur psychischen Gesundheit zu begrüßen. Freundlicherweise unterstützt und ermöglicht durch die Burgergemeinde Bern, sowie die Vinetum-Stiftung und Unity Schweiz. Im Verlauf von Mai werden wir euch eine Vielzahl von Beiträgen und Interviews präsentieren, die sich damit auseinandersetzen, wie man die eigene seelische Gesundheit fördern und bewahren kann. Hierzu ist es uns allen bei Radio Chico eine grosse Ehre, zur Eröffnung ein Interview mit dem Hirnforscher und Autor Gerald Hüther zu präsentieren. Seit Jahrzehnten forscht Gerald Hüther im Bereich der Hirnentwicklung und ergründet unter anderem, inwiefern unser Umfeld sich aufs Hirn und unsere Psyche auswirken kann. In den letzten Jahren hat er sich zur Aufgabe gemacht, die Hirnforschung einer breiten Masse zugänglich zu machen, damit wir alle von der Erkenntnis aus der Neurobiologie profitieren können. Unter anderem hat er hierzu so wunderbare Bücher veröffentlicht wie «Lieblosigkeit macht krank», «Was unsere Selbstheilungskräfte stärkt und wie wir endlich gesünder und glücklicher werden» oder auch «Wir informieren uns zu Tode, ein Befreiungsversuch für verwickelte Gehirne». Beides sehr spannende Bücher mit vielen wertvollen Erkenntnissen, die wir euch wärmstens ans Herz legen. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude mit dem Interview mit dem Gerald Hüther.
Das Thema ist ja psychische Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen. Zuerst, wie entsteht denn aus der Sicht der Hirnforschung eine Depression? Was können Sie uns dazu sagen?
Wenn die Hirnforscher mithilfe der modernen bildgebenden Verfahren sich das Gehirn anschauen, das nennt man funktionelle Kernspintomographie, dann sieht man, dass das Gehirn einer Person, die eine schwere Depression hat, ungefähr genauso aussieht wie das Gehirn einer Person, die im Augenblick gerade trauert, weil sie einen schweren seelischen Schmerz hat und eine ihr nahestehende wertvolle Person verloren hat. Das heißt, es kommt im Hirn in solchen Situationen, wo man nicht mehr weiter weiß, wo man hilflos ist, wo man ohnmächtig ist, zur Aktivierung ganz bestimmter Netzwerke. Das ist ganz logisch, das zeigt sich ja dann auch auf allen Ebenen an eine Person, die in tiefer Trauer sich befindet. Und es kann aber sein, dass wenn dieser Zustand nicht beendet wird, dass der sich sozusagen im Hirn verhärtet und dann wird das ein Dauerzustand. Und das ist das, was bei den depressiven Erkrankungen passiert ist. Also die Person kommt aus einer Situation, in der sie hilflos ist, ohnmächtig, nicht mehr weiter weiß. Und mehr oder weniger schnell kann es dazu kommen, dass die dabei aktivierten Netzwerke, die ebenso ähnlich sind wie die Netzwerke, die auch in der Trauer im Hirn aktiviert werden, dass diese dabei aktivierten Netzwerke so gestärkt und gefestigt werden, fester Zustand wird. Und dann hat man beispielsweise eine sogenannte Hypofrontalität, das heißt zu wenig Aktivität im präfrontalen Kortex, in dieser frontalen Hirnrinde. Und man hat eine Hyperaktivität in den tiefer liegenden Bereichen, zum Beispiel im Striatum und im Hypothalamus. Und das kann man alles so sehen. Und da sieht man, dass die Depression ein dauerhaft gewordener Zustand von Trauer ist, der ganz offenkundig dadurch zustande kommt, dass eine Person sich in ihrem Lebensumfeld nicht mehr zurechtfindet und hilflos und ohnmächtig reagiert.
Das sind eher soziale Gründe, die Sie jetzt genannt haben. Was gibt es auch biologische Ursachen einer Depression, die man von außen vielleicht weniger steuern kann?
Das kann schon sein, dass es auch solche biologischen Ursachen gibt. Und früher, also vor 20 Jahren, hat man ja generell immer wieder darauf hingewiesen, dass es nur solche biologischen Ursachen sind und die anderen keine Rolle spielen. Hier hat sich der Blick der Psychiater etwas verschoben. Und früher hat man das dann endogene Depression genannt, die sollte also durch irgendwelche Stoffwechselstörungen ausgelöst werden. Also mir persönlich sind nur einige Nebenwirkungen von Medikamenteneinnahmen bekannt, wo es zu solchen Zuständen gekommen ist, zu solchen depressiven Zuständen oder aber natürlich auch immer wieder schwere Lebensereignisse gibt, auch Lebensereignisse, wo man auf den ersten Blick gar nicht denkt, dass das Ereignis so katastrophal ist. Also wenn einer älteren Dame der letzte verbliebene lebendige Partner in Form eines Kanarienvogels gestorben ist, dann ist das ein schwerer Lebenseinschnitt und es kann sein, dass sie dann sich von diesem Verlust nicht wieder erholt. Also wir müssen mal einfach genauer nachschauen. Es gibt auch eine Postpartum-Depression, das heißt nach der Schwangerschaft Wenn das Baby auf die Welt gekommen ist, verfällt die Mutter in einen solchen ohnmächtigen Zustand. Das wurde früher alles in diesem großen Sammelbecken endogene Depression eingesammelt und man ging davon aus, dass das innere Ursachen hat und meist hat man gesagt, da ist der Stoffwechsel dran schuld. Da sehe ich heute doch gewisse Fortschritte in der Betrachtungsweise. Deshalb ist es richtig, wenn Sie sagen, ja, im Kern ist jede Depression auch immer Ausdruck der Tatsache, dass ein Mensch in einen Zustand der Hilflosigkeit gerät, weil er sich auf die anderen nicht mehr verlassen kann oder weil er niemanden findet, der ihm in seiner Not beisteht.
Was wird Sie die jüngeren Menschen raten, wie kann man denn diesem Trauerzustand vorbeugen oder sich mental dagegen wappnen, dass man eben nicht in diesen Dauerzustand verfällt? Was ist da am wichtigsten?
Ja, wir haben ja gegenwärtig eine Situation, wo wahrscheinlich auch in der Schweiz, aber auch in Deutschland Menschen durch zunächst erstmal die Corona-Problematik und jetzt durch diese furchtbare Kriegssituation und dann die damit verbundenen Zukunftsängste massenhaft gewissermaßen in so eine resignative, hilflose, ohnmächtige Stimmung geraten sind. Also hier haben wir ein gewissermaßen soziales Feld, das die Entstehung solcher depressiven Erkrankungen dann natürlich begünstigt. Und es sind immer einige dabei, die besonders empfindlich sind und die sich das, wie wir das so auf Deutsch sagen, besonders zu Herzen nehmen. Und das sind dann die besonders Gefährdeten. Und Ihre Frage, was kann man tun? Vielleicht muss man ab und zu einfach mal die Nachrichten abschalten und auch nicht dauernd auf dem Smartphone da rumhämmern und dauernd gucken, was noch alles Furchtbares in der Welt passiert, sondern das Beste wäre, man verabredet sich mal mit ein paar Freunden. So komisch das klingt für eine Wanderung. Oder aber eben, um gemeinsam zu tanzen, zu singen, zu musizieren. Es gibt so viele schöne Dinge im Leben und wenn die Zeiten schon so furchtbar sind, dann sollte man versuchen, etwas zu tun, was einem selbst gut tut, damit man gestärkt in diesen Zeiten ist und dann auch nicht in solche schwierigen Situationen so schnell hineinrutscht, wo dann eine manifeste Depression entstehen kann.
Ich habe zum Thema Lernen auf Ihrer Webseite etwas gelesen, dass die Kinder und Jugendlichen die Gelegenheit haben müssen, Dinge zu planen und selber durchzuführen und Erfolgserlebnisse zu haben. Wie wichtig ist sowas? Können Sie das etwas erläutern?
Ja, ich bin ja Biologe und Neurobiologe und als Hirnforscher ärgere ich mich schon seit langer Zeit darüber, dass wir auch in der Bevölkerung und in der Öffentlichkeit unter Lernen immer nur das verstehen, was in der Schule passiert. Und ich glaube, dass wir langsam begreifen müssen, dass Lernen etwas ist, was überall im Leben stattfindet. Also jemand, der nicht mehr lernen kann, ist tot. Und es ist noch viel allgemeiner, weil das Lernen eine Grundeigenschaft von allem Lebendigen ist. Inzwischen wissen wir, dass ja auch Pflanzen was lernen können. Und dass es sogar Einzeller gibt, also wahrscheinlich können sogar alle Einzeller etwas lernen. Und jetzt haben wir sogar bei dem Virus gelernt oder festgestellt, wie schnell dieses Virus lernen kann, sich an die Bedingungen anzupassen. Wenn beispielsweise eine Person geimpft ist, dann mutiert es einfach und macht eine neue Form. Und dann muss man sagen, das gehört auch mit zum Lernen dazu, dass Lebewesen sich selbst verändern, damit sie noch besser in die Welt passen. Und da merken sie, das ist alles ziemlich problematisch, was wir da so für einen engen Begriffshorizont von dem Lernen in den letzten 2 Jahrhunderten oder so aufgebaut haben. Im Grunde genommen ist das, was in der Schule passiert, zumindest so wie es traditionell aus dem letzten Jahrhundert übernommen worden ist, das würde ich gar nicht als Lernen bezeichnen. Das ist eher so eine Art Abrichtung und Dressur. Also das, was früher im Zirkus vorgeführt worden ist. Das nennen die dann extrinsische Motivation. Die heißt entweder Belohnung oder Bestrafung. Dazu gehören dann auch die guten und schlechten Zensuren oder das bessere oder schlechtere Abschlusszeugnis. Und mithilfe dieser Zuckerbrot und Peitsche Abrichtung bringt man die Esel dann dazu, dass sie am Ende doch irgendwie das auswendig lernen, was da gesagt worden ist und was in den Lehrplänen steht. Und am Ende sind diejenigen, die dieses ganze Spiel sozusagen am schadlosesten über sich ergehen lassen und sich am besten an diese Dressurmethoden anpassen können. Das sind übrigens heutzutage eher die Mädchen als die Jungs. Die machen dann auch möglicherweise ein richtig gutes Abitur. Aber das hat eben wenig mit wirklich Lernfähigkeit und Intelligenz zu tun, sondern eher, würde ich sagen, mit Anpassungsfähigkeit.
Zu zusammengefasst, wie kann man am besten vorbeugen? Was wäre so Ihr Rat für einzelne Menschen?
Ja, es ist ähnlich wie mit dieser depressiven Grundstimmung in der Gesellschaft. Solange wir in so einer Gesellschaft leben, in der jeder nur die Ellenbogen ausfährt und sich um sich selbst kümmert, glaube ich, kommen wir aus dieser Problematik nicht so gut raus. Und deshalb heißt es, das hatte ich vorhin ja schon angedeutet, sucht euch bitte andere Leute, macht euch mit denen gemeinsam auf den Weg und tut alles dafür, dass ihr nicht nur aus dieser Hilflosigkeit und Ohnmacht herauskommt und eure eigene Lebendigkeit wiederentdeckt, sondern in diesem Falle tut alles dafür, dass das Schlimmste, was euch allen im Leben passieren kann, nicht passiert, nämlich dass ihr die Freude am eigenen Entdecken und am gemeinsamen Gestalten verliert. Und das ist das Lernen. Wer die Freude am Lernen verloren hat, der ist in dieser Welt verloren, weil dann macht eigentlich nichts mehr Spaß. Dann kann man nur noch ersatzweise über Konsum oder über andere Bespaßungen versuchen, das Leben abzuarbeiten. Aber die wirklichen Inhalte, die wirkliche Freude am Leben, das wird man wohl nur erfahren dürfen, wenn man jemand ist, der bis ins hohe Alter seine Lebendigkeit bewahrt hat. Und diese Lebendigkeit drückt sich dann aus in der Freude am Lernen. So, deshalb ist das das Wichtigste, das darf niemals verschwinden. Und wenn es Schulen gibt, wo das passiert, dann müssen wir dafür sorgen, dass diese Schulen ihre Art des Umgangs mit den Schülern so verändern, dass am Ende kein einziger Schüler in dieser Schule seine Freude am Lernen verliert. Dafür haben wir in Deutschland auch eine Bewegung in Gang gesetzt, eine Initiative, die kann jeder, der Freude daran hat und Interesse daran hat, sich auch nochmal im Internet anschauen, www.lernlust.jetzt.
Wenn jetzt jemand in eine Depression gerutscht ist und in Behandlung ist, gibt es Medikamente, die helfen oder sind da nicht medikamentöse Wege die bessere Lösung?
Ich bin kein Arzt und deshalb ist das dann Aufgabe des Arztes, das zu beurteilen. Dazu kann ich und will ich auch nichts sagen.
Das war das Interview mit dem Gerald Hüther, durchgeführt von Manuel, einem früheren Sendungsleiter von Radio Chico. Ich hoffe, es hat euch viel Erkenntnis gebracht und ich freue mich darauf, euch im Verlauf von unserer Aktion Psychische Gesundheit noch viel weitere erkenntnisreiche Beiträge zu präsentieren. Bis dann wünsche ich euch eine schöne Zeit.